ARD Sounds.
Wenn ich Kreta sage, woran denkt ihr dann? Türkisblaues Meer? Olivenhaine? Familienurlaub? Doch Kreta ist auch das.
Du hast als Kind manchmal gar keine Wahl. Sie zwingen dich dazu, stehen über dir und sagen, komm, schieß, es ist zu deinem Besten.
Zwölfjährige, die schon schießen lernen. Und Familien, die ihr Recht mit Waffengewalt selbst durchsetzen.
Sie waren 10, 15 Leute. Als sie ihn gesehen haben, haben sie 22 Mal auf ihn geschossen. 4 Kalaschnikow-Kugeln steckten in seinem Körper.
Fernab der Strände gibt es eine Seite der Urlaubsinsel, die kaum jemand kennt. Denn in der Idylle regieren Blutfäden, die ganze Generationen zerstört haben. Wir klären in dieser Folge, warum Kalaschnikows auf Kreta zum Alltag gehören und wer diese brutale Tradition der Vergeltung noch stoppen kann. Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit den Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten der ARD. Wir blicken diese Woche für euch auf die Schattenseiten der Urlaubsinsel Kreta mit unserem Griechenland-Korrespondenten Moritz Pompel. Und ich bin eure Host, Natalia Miri. So, ihr könnt es nicht sehen, aber heute ist was ganz Besonderes, also zumindest für mich. Denn normalerweise schalten sich unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen aus der ganzen Welt zu uns. Aber heute ist Moritz bei uns im Studio in München. Moritz, wie schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf, Natalia.
Moritz, sag mal, wenn ich Kreta höre, denke ich eigentlich an Urlaub. Was verbindest du mit Kreta?
Also für mich ist es schon auch so in erster Linie, dass ich an Urlaub denke, auch früher Familienurlaube, an Sonne, Strand, an diese unfassbare Gastfreundschaft, die einem immer wieder dort begegnet auf der Insel. Die Kreter sind auch sehr stolz, auch das merkt man immer wieder bei Festen vielleicht, auf denen man zufällig mal landet, wo dann lauthals gesungen wird und wirklich auch eine große Lebensfreude da ist. Und manchmal fallen einem aber auch komische Sachen auf. Also zum Beispiel, dass Ortsschilder, wenn man zumindest in die bergigeren Gegenden kommt, grundsätzlich zerschossen sind. Also durchsiebt, kann man sagen. Und man merkt also, die Waffen haben auf der Insel schon auch eine Tradition. Und diese seltsame Parallelwelt, die fällt einem auch an manchen Stellen immer wieder auf. Ich erinnere mich an einen Souvenirladen in Heraklion zum Beispiel. Da gibt es diese Kühlschrankmagneten aus Holz. Und da ist also einer aus Holz die Silhouette Kretas und dann darunter die Kalaschnikow. Und du fragst dich in diesen Augenblicken, gehört diese Kalaschnikow so zu dieser Insel dazu, dass es eben auch in der Form dargeboten wird? Und das sind so die Momente, wo man eben diese Parallelwelt ein Stück weit spürt. Und jetzt war es so, im November 2025 kam plötzlich eine Nachricht rein, in einem Bergort auf Kreta gab es eine Schießerei. Da sind hunderte Schüsse gefallen und da haben 2 Familien mit Kalaschnikows aufeinander geschossen. Es gab 2 Tote und mehr als 10 Verletzte. Und da war es endgültig so, dass ich mir gedacht habe, was ist da los? Wir müssen dem Ganzen mal nachgehen.
Und dann bist du in dieses Dorf gereist. Wie war es für dich, in dieses Dorf zu gehen?
Also mit einem Wort beklemmend. Es ist normalerweise in diesen Dörfern in Griechenland und insbesondere in Kreta ja so, du kommst da hin und dann gibt es einen Platz mit einer Taverne, es ist lebhaft und du fühlst dich sofort dort wohl. In Vorisia, in diesem Ort, in dem eben im November 2025 dieser Schusswechsel stattgefunden hat, da war es so, dass die Taverne im Ort zu hatte, mit Einschusslöchern in den Scheiben. Das ist kein touristischer Ort dort, sondern eben ein Bergort. Und trotzdem war das für mich ein total mulmiges Gefühl, irgendwie dort hinzukommen und unterwegs zu sein, an der Stelle, wo vor kurzem noch Leichen auf der Straße lagen. Und besonders beeindruckend für mich war auch ein Ort, und zwar ein Haus, in dem eine Bombe explodiert ist. Offenbar hatte da die eine Familie gebaut und die andere Familie hatte diesen Bereich des Dorfes aber für sich beansprucht. Dann ist da diese Bombe explodiert und wir standen da drin, sind noch über Glasscherben mit unseren Füßen gestiegen, mit unseren Schuhen und standen vor diesem Haus. Und ich dachte mir, ist es das wert, dass man aus diesem Grund seine Ehre verteidigt auf diese Art und Weise und im Grunde ein ganzes Dorf in den Abgrund reißt?
Wie sind dir die Menschen dort im Dorf begegnet? Wollten sie darüber sprechen?
Viele tatsächlich nicht. Also wir sind dort hingefahren mit einem ganz kleinen Kamerateam, also in Minimalbesetzung, weil wir auch gar nicht wussten, wie das Ganze dort wird. Und viele, die wir getroffen haben dann, also wir hatten ein bisschen vorrecherchiert, bei denen wir an den Häusern auch geklingelt hatten, die haben gesagt, nee, wir wollen nicht darüber sprechen. Ich habe gleichzeitig da auch wieder diese unfassbare Gastfreundschaft erlebt. Bei diesen Menschen saßen wir plötzlich im Hinterhof und die haben aufgetischt ohne Ende. Und
haben aufgetischt, wollten aber dann trotzdem nicht reden.
Wollten dann ohne Kamera schon ein bisschen reden, aber auf keinen Fall vor der Kamera, weil man eben gemerkt hat, die Leute haben dort auch Angst, sich da irgendwo in eine Richtung zu äußern, die ihnen vielleicht zum Nachteil gereichen könnte.
Vor was haben Sie denn konkret Angst? Warum wollten Sie nicht mit dir sprechen?
Also man merkt halt bei den Menschen in dem Ort, die gar nicht beteiligt waren jetzt an dieser Blutfehde oder dieser Schießerei, die haben einfach Angst dazu, sich da irgendwie einzumischen und dann mit reinzugeraten quasi. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich keiner mehr so richtig auf die Straße traut dort, weil man auch gar nicht weiß, ob sich das nicht auch im nächsten Moment weiter hochschaukeln könnte, das Ganze. Und uns ist es dann aber gelungen, im Vorfeld auch mit einem Familienmitglied Kontakt aufzunehmen. Sein Cousin ist bei diesem Schusswechsel gestorben im November 2025 dort in Wodisia. Und er hat gesagt, ich fahre da mit euch hin, ich rede da mit euch und ich zeige euch dieses Dorf. Und am Drehtag selber war es dann so, wir bekommen einen Anruf von ihm in der Früh und er sagt, Leute, ich kann da nicht hinfahren, es ist wieder was passiert und ich komme nicht. Und dann war die Entscheidung für uns, wir müssen irgendwie dahin und sonst fällt uns dieser ganze Teil auch für den Film weg sozusagen. Wir sind dann hingefahren, haben gesagt, zu diesem Janis heißt er, wir sind dort, wenn du kommen willst, komm. Und dann haben wir ihn außerhalb des Ortes getroffen, er hat da mit seinem großen Pickup auf uns gewartet, wollte auch erstmal nicht vor die Kamera und irgendwann hat er sich dann doch dazu entschieden, mit uns zu sprechen und zwar aus dem Grund, weil er die Gewalt dort beenden möchte. Also auch die Gewalt, die von seiner eigenen Familie ausgeht. Es sind ja beide Familien, die da involviert sind. Und wir sind dann etwas außerhalb des Ortes gefahren, um dort zu drehen. Und er hat gesagt, ich kann mich hier nicht mehr frei bewegen. Es verläuft sozusagen eine imaginäre Grenze durch diesen Ort, die er nicht überschreiten kann, weil auf der anderen Seite des Dorfes eben die andere Familie das Sagen hat. Und er wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher, als dass dieses Dorf wieder so wird wie früher, weil er dieses Dorf halt liebt und auch die Gastfreundschaft der Menschen, dass die Taverne eben ein Anziehungspunkt ist in der Mitte, all das, was gerade nicht mehr möglich ist dort.
War Janis eigentlich dabei bei der Schießerei im November 2025?
Also er hat mir gesagt, dass er nicht dabei war, dass er außerhalb des Ortes unterwegs war und angerufen wurde, dass was vorgefallen ist. Und er ist dann dorthin gefahren und war erstmal erschlagen, auch dann von dem Polizeiaufgebot, was sich dort gezeigt hat. Man hat dort relativ rasch 400 schwer bewaffnete Polizisten hingeschickt, um diesen Ort irgendwie ja quasi zu teilen zwischen den beiden Familien, dass es da nicht weitergeht mit der Gewalt. Es war halt so, dass sein Cousin dabei gestorben ist und dass er aber jetzt auch im Gespräch mit uns nie ein schlechtes Wort auch über die andere Familie verloren hat. Denn sein Ansinnen ist es ja jetzt nicht, Stellung zu beziehen für seine eigene Familie, sondern er will die Gewalt dort stoppen. Und deswegen hat er sich ja auch mit uns unterhalten.
Was du beschrieben hast, passiert ja nicht nur in diesem einen Dorf. Wann hast du gemerkt, dass das nicht alles nur ein Randphänomen ist?
Also es war dann erstmal so mit diesem Janis, dass er mich auf den Friedhof geführt hat. Und dort habe ich die Geschichte des Ortes erfahren, nämlich dass dort vor 71 Jahren schon mal eine Blutfehde stattgefunden hat, bei der mehrere Menschen umgekommen sind. Auf den Grabsteinen dort steht auch nicht gestorben am, sondern erschossen, ermordet am. Und das sind viele Grabsteine dort. Und wenn man sich auf Kreta dann umschaut, dann kommt man immer wieder in Orte, in denen Blutfehden geherrscht haben. Also wirklich überall auf der Insel eigentlich. Die größte war in der Gegend von Chania, das ist die zweitgrößte Stadt im Norden. Und dort sind vor ungefähr, das ist schon eine Weile her, dort 100 Jahren, mehr als 100 Personen gestorben. Aber man merkt eben diese Tradition der Rache und diese Art, seine Ehre zu verteidigen oder zu glauben, dies tun zu müssen, die zieht sich weiter durch. Und es begegnen einem immer wieder Fälle, auch selbst in Heraklion, in der Hauptstadt der Insel, ist es uns dann Anfang Mai begegnet, dieses Phänomen, dass jemand dort das Mitglied aus einer anderen Familie erschossen hat, weil er Rache üben wollte. Und so merkt man eben, dass diese Tradition viel stärker ist als alle Gewalt, die vom Staat ausgeht, also von der Polizei oder der Politik, die dort vielleicht für Ordnung sorgen will oder in den Augen mancher auch das nicht in ausreichendem Maße tut. So versuchen die Leute quasi, sich selbst zu organisieren.
Und kannst du erklären, warum sich diese Blutfäden über Generationen halten? Wieso stoppt man nicht?
Also es ist schon so, dass Kreta sozusagen als wilder Westen Griechenlands gilt. Und bei diesen Blutfäden ist es so, dass oft Eifersucht eine Rolle spielt, dass auch Diebstahl, früher war es Viehdiebstahl, jetzt im Fall von Borisia zum Beispiel auch eben das Gefühl, dass jemandem Land weggenommen wurde. Das sind alles so Auslöser für Blutfäden. Und diese Tradition, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen, ist einfach dermaßen tief verwurzelt auf der Insel, aus historischen Gründen auch, weil der Staat lange Zeit eigentlich absent war dort, ähnlich wie wir es vielleicht auch aus Italien kennen, in Gegenden in Süditalien, wo sich auch die Mafia so etablieren konnte. Und aus diesem Grund heraus war es so, dass sozusagen die Leute gesagt haben, wir müssen uns da selbst organisieren und wir setzen gar nicht erst auf die Polizei, zum Beispiel bei Streitigkeiten. Im Gegenteil ist es dann so, dass es Menschen gibt in den Orten, wie zum Beispiel Pfarrer, die als Mediatoren eingreifen, die versuchen sozusagen in die Familien reinzugehen und eine Art von, das nennen die Kreta Sasmos, also eine Art Schlichtung zu betreiben, bevor es eben zu einer Blutfehde kommt. Und diese Tradition, sich auf diese Art selbst zu organisieren, die setzt sich fort heute.
Gab es jemanden, der dich besonders beeindruckt hat während deiner Recherchen?
Ich erinnere mich in erster Linie an Michalis. Michalis ist auch ein Bewohner von Borisia, der ist Anfang 70. Und als ich mit Yannis, also dessen Cousin, dort erschossen worden ist im November 2025, als der mich auf den Friedhof dort geführt hat, sind wir plötzlich von einer Gruppe angesprochen worden, eine Familie, und zu dieser Familie gehört Michalis. Er stand an einem Grab, was sie gerade umgestalten, und er hat mir dann erzählt, dass seine Familie bei dieser früheren Blutfehde vor 71 Jahren unschuldig mit reingezogen wurde. Seine Mutter ist getötet worden, sein Bruder und sein Vater ist schwer verletzt worden. Und Michalis hat mir dann erzählt, dass sein Vater sein Leben lang darauf gedrungen hat, dass sie nicht die Gewalt fortsetzen, dass sie auf Rache verzichten. Und er hat dafür gesorgt auch, dass die Kinder weiter untereinander Kontakt hatten. Also die Kinder aus der Opferfamilie und der Täterfamilie sozusagen, dass sich also Gefühle im Laufe der Zeit irgendwie nicht weiter hochgeschaukelt haben, sondern abbauen konnten. Und er hat mich wirklich tief beeindruckt in der Hinsicht, weil er auch gesagt hat, ich habe ihn dann gefragt, haben Sie einen Rat für die jungen Leute im Ort, jetzt für den aktuellen Vorfall? Und da hat er mir gesagt, schaut in eure Zukunft, lasst dieses falsche Macho-Gehabe, was es ja auch oft ist, also Männlichkeit zu beweisen, mit der Kalaschnikow unterwegs zu sein und so, auch auf Festen beispielsweise, lasst es sein, sondern denkt an eure Zukunft. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt mit ihm, ja.
Sag mal, wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, die sich gerade die Frage stellt, warum kann die Polizei solche Blutrachen nicht stoppen?
Also ich glaube, es ist verdammt schwer, als Polizei dort für Ordnung zu sorgen. Denn erstmal ist es ja so, dass die Anzahl der Waffen auf Kreta überhaupt nicht bekannt ist. Also es gibt Schätzungen, wonach ungefähr 1 Million Schusswaffen in Umlauf sind, bei 620.000 Einwohnern. Ob diese Zahlen stimmen, ist nicht ganz klar. Ich habe bei meinen Recherchen auch einen Polizisten getroffen, der zu einer Sondereinheit gehört auf der Insel. Konstantinos Kanlis heißt der. Und diese Sondereinheit, die hat sozusagen zur Aufgabe, Gewaltverbrechen im weitesten Sinn auf der Insel zu bekämpfen. Dazu gehört auch organisierte Kriminalität, für die ja auch die Waffen wichtig sind. Und er sagte mir, wir wissen einfach nicht, wie viele Waffen es auf der Insel gibt. Es gibt super viele illegale Waffen, die gar nicht registriert sind. Insofern ist auch die Vorstellung, die von manchen Politikern geäußert worden ist, nach der Bluttat von Borisia vom November 2025, dass sozusagen die Polizei ja von Haus zu Haus gehen könnte und die sammelt da die ganzen Waffen ein, das ist einigermaßen utopisch, sagte mir auch dieser Polizist, weil viele Waffen ja auch versteckt werden. Die werden in Häusern versteckt, die werden teilweise aber wohl auch in Kirchen oder Klöstern versteckt oder in irgendwelchen Höhlen außerhalb der Dörfer. Also insofern erstmal diese ganzen Waffen einzusammeln, ist extrem schwierig. Auch Nach Vorisia, nach dieser Tat dort, ist es nicht gelungen. Man hat zwar einige Männer festgenommen, aber die Waffen hat man immer noch nicht gefunden. Und deswegen ist auch da die Angst ja so groß, dass es irgendwie weitergeht. Und tatsächlich ist auch so, dass die Polizei auch gar nicht in alle Orte so richtig gut rein kann. Also die fahren da schon hin, aber dann vor Ort Razzien durchzuführen und da richtig aktiv zu werden, ist teilweise je nach Ort sehr, sehr schwierig. Auch weil es dort Fälle gab, 2007 zum Beispiel in einem Bergort in Sonjana, da war klar, die Polizei, die will dorthin wegen Drogenhandels und sie ist dort reingefahren und ist dann mit Kalaschnikows beschossen worden. Ein Polizist ist in der Folge gestorben und so ist die Polizei dort vertrieben worden. Und mit dieser Situation ist man eben dort konfrontiert.
Sag mal, woher kommen denn die ganzen Waffen?
Also es hat wirklich eine lange Tradition auf Kreta, Widerstand gegen die Ottomanen, dann auch gegen die Nazis. 1941 hat Hitler gesagt, wir wollen Kreta einnehmen, hat dann über 10.000 Fallschirmjäger dorthin geschickt. Dieses Unternehmen Merkur. Es ist offenbar auch immer noch so, dass viele, viele Waffen der Nazis in Umlauf sind auf Kreta. Und natürlich sind aber dann auch mit dem Zerfall der Sowjetunion viele Waffen von dort gekommen, auf illegalen Wegen. Und das ist nach wie vor der Fall. Und es handelt sich ja nicht nur darum, dass sich Familien bewaffnet, weil sie irgendwie vielleicht diese Waffen für Blutfäden verwenden, sondern es geht tatsächlich auch um organisierte Kriminalität. Und entsprechend gut ist man dort auch ausgerüstet.
Über 1 Million Waffen. Du hast vorher kurz erwähnt, dass auch die Menschen mit Waffen auf Feste gehen. Wie selbstverständlich sind Waffen im Alltag?
Tatsächlich gibt es auf Kreta den Brauch der sogenannten Balothies. Balothies heißt, man packt die Waffe aus und schießt vor Freude in den Himmel. Das passiert bei Taufen, bei Hochzeiten, auch bei Beerdigungen wird das gemacht. Am Osterfest beispielsweise. Und dieser Brauch, der nimmt angeblich ein bisschen ab, auch weil strengere Gesetze ein Stück weit vielleicht Wirkung zeigen. Also inzwischen sind diese Balothiers verboten und die Geldstrafen sind höher geworden. Und trotzdem war es jetzt so, ich war zum Beispiel an Ostern dort unterwegs, dass man immer wieder an diesem Osterfest Maschinengewehrsalven hört. Also da sind dann Feste, meistens privat, und dann schießen die Leute dort in die Luft. Und es gibt ganz viele Menschen im Lauf der Zeit auch, die bei diesen Festen verletzt oder sogar getötet worden sind. Also ich habe auch einen jungen Kreter getroffen, der zum Beispiel seinen Onkel dabei verloren hat. Und der mir sagte, er war da bei einem Osterfest und plötzlich ist der Onkel tot umgekippt, völlig unerklärlich getroffen von einem Querschläger.
Das heißt, Kinder wachsen mit der permanenten Demonstration von Waffen auch auf?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo man unterwegs ist auf Kreta. Also in den größeren Städten ist das nicht mehr so. Aber sobald, ein Politiker hat mir gesagt, sobald man über 300, 400 Höhenmeter fährt auf der Insel, und es geht sehr schnell, weil die Insel ist bergig, dann kommt man eben in viele Bergdörfer, wo das einfach noch eine feste Tradition ist. Und ich war mit einer Lehrerin, die gegen Waffengewalt kämpft, indem sie mit ihren Schülern in Heraklion, in der Hauptstadt, Videos produziert, Videos gegen Waffengewalt in einer Schule am Land, wo sie dieses Video, das letzte, was sie gemacht haben, vorgestellt hat. Und sie hat dann die Klasse gefragt, wer von euch war schon auf Hochzeiten, auf denen geschossen wurde? Und es gab in dieser Klasse keine Hand, die unten geblieben ist. Also das kennen alle. Sie hat auch gefragt, wer von euch hat selber schon mal eine Waffe in der Hand gehabt? Und da waren wirklich viele dabei, die gesagt haben, sie haben schon geschossen, ihnen ist eine Pistole irgendwo in die Hand gedrückt worden. Auch Mädchen waren dabei, nicht nur Jungs sind das, die dann sagen, ja, mein Vater ist mit mir schon auf dem Schießstand gefahren. Und die waren alle so um die 12. Und in dieser Klasse saß dann auch ein Junge, der mich ziemlich beeindruckt hat, der gesagt hat, wir haben eigentlich gar keine Wahl. Die stehen über dir. Und die sagen, bist du ein Feigling oder was? Jetzt schieß, es ist zu deinem Besten. Und man kann sich da vorstellen, also viele der Kinder, hatte ich auch das Gefühl, die wollen eigentlich selber mit dieser Tradition brechen. Aber die Tradition ist so fest verwurzelt und wird auch so weiter transportiert von den Eltern, dass das für die Kinder halt sau schwer ist, da rauszukommen.
Wer kann also die Blutrache auf Kreta stoppen?
Also ich glaube, da müssen sehr, sehr viele Faktoren zusammenkommen. Ich habe die Lehrerin erwähnt, die Evi Christaki, die wir begleitet haben, die eben dieses Video gemacht hat mit ihren Schülern in der Inselhauptstadt Heraklion gegen die Waffengewalt. Dieses Video ist für griechische Verhältnisse viral gegangen. Also ein ziemlicher Erfolg für die Klasse und auch für Evi. Und sie hat dann eben beschlossen, sie zeigt dieses Video auch an anderen Schulen, will mit den Menschen dort ins Gespräch kommen. So wie wir es eben erlebt haben in dieser Schule am Land. Und ich glaube, das ist ein Faktor, wie das gelingen kann, dass also in den Schulen auch da mehr sensibilisiert wird, dass Leute wie Evi damit anpacken. Aber das kann natürlich lang nicht das Einzige sein. Also wenn wir jetzt wieder nach Vorisia zurückspringen, in diesen Ort, in dem im November 2025 diese Schießerei stattgefunden hat, dann ist auch klar, dass sich das natürlich ganz leicht weiter hochschaukelt. Also dass dann plötzlich auch die Mütter, die ihren Mann verloren haben, dastehen und sagen zu ihrem ältesten Sohn, du musst deinen Vater rächen. Und insofern ist es natürlich auch eine riesige Aufgabe für die Eltern, wahrscheinlich auch für Psychologen, Sozialarbeiter, mit denen Evi, die Lehrerin, vielleicht auch in Zukunft zusammenarbeiten will, damit man da noch mehr reinkommt in die Familien. Und es ist natürlich letztlich auch eine Aufgabe der Politik. Also da müssen solche Projekte unterstützt werden, auch finanziell unterstützt werden. Und für die Polizei ist es sicher so, dass es auch eine Frage ist der Ausstattung, auch des Personals, dass sie da vielleicht noch stärker agieren können. Denn der Polizist Konstantinos Kanlis, den wir da getroffen hatten, der sagte mir auch, die haben teilweise modernere Waffen als wir bei der Polizei.
Warum ist es für den Staat so schwer, da Verbesserungen reinzubringen, etwas zu ändern?
Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht nur meine Meinung, sondern beispielsweise auch die von Evi, der Lehrerin, die wir gesprochen haben. Es ist für viele Politiker wirklich ein heißes Eisen, diese Geschichte mit den Waffen anzugehen. Denn das gehört in Kreta einfach dazu, ist eine ganz, ganz lange Tradition. Und jetzt ist es auch so, dass die Familie von Ministerpräsident Mitsotakis selbst von Kreta kommt. Wenn man da jetzt reingehen würde und sagt, Leute, gebt jetzt mal endlich alle eure Waffen ab, dann würde man sich halt schon auch eine große Wählerschaft verprellen. Und so war es auch nach dem Vorfall in Vorisia mit dem Schusswechsel dort, dass dann relativ schnell auch die Reaktion kam von dem Bürgerschutzminister, dem Griechischen, der gesagt hat, die Mafia und die Raufbolde auf der Insel, die werden hier nicht das Sagen bekommen. Aber es gab gleichzeitig auch einen Minister, der gesagt hat, das gehört auf Kreta dazu, er ist für das Selbstverteidigungsrecht und er findet es gut. Und das nach einer Bluttat. Und das hat halt auch gezeigt, also so ein richtiger Willen zur Veränderung, der sieht, glaube ich, anders aus.
Nach all den Gesprächen, die du geführt hast, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Nach dem, was du gerade gesagt hast, würde ich eher sagen, schaut eher schlecht aus.
Ich glaube schon, dass es Hoffnung gibt. Ich glaube, das wird echt ein verdammt langer Weg, bis sich da was ändert. Es ist eine Frage der Traditionen, die sich nicht von heute auf morgen verändern lassen, die aber im Lauf der Generationen ja doch auch sich anpassen können irgendwie. Und ich finde, die Lehrerin Evi, die hat das ganz gut auf den Punkt gebracht in dieser Klasse, die gesagt hat zu den Schülern, durch euch kann sich was ändern. Nicht jetzt in dem Augenblick, in dem wir hier sprechen. Aber vielleicht nächstes Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Ihr seid die nächste Generation. Ihr könnt selber entscheiden, was hier auf der Insel passieren soll. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der durchaus Früchte tragen kann.
Zum Schluss noch eine Frage. Was würdest du einem Urlauber, einer Urlauberin sagen, die morgen nach Kreta fliegt und von all dem nichts ahnt?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, fahrt einfach nach Kreta, genießt euren Urlaub. Im Zweifel werdet ihr von dieser Parallelwelt bis auf die zerschossenen Ortsschilder hier und da nichts mitbekommen. Es besteht auch für Touristen keine Gefahr auf der Insel. Das sind wirklich Dinge, die zwischen den kretischen Familien ausgetragen werden. Sicher gibt es einige Dinge, die man beachten sollte, dass man jetzt nicht, ich weiß nicht, traditionell gekleidete Menschen einfach so fotografiert, ohne sie zu fragen. Da können vielleicht unangenehme Situationen entstehen, aber die würden jetzt auch alles andere tun, als eine Waffe auszupacken oder so. Also man braucht dort keine Angst zu haben. Im Gegenteil, ich glaube, man wird als Tourist in erster Linie wirklich auch diese unfassbare Gastfreundschaft auf der Insel erleben.
Moritz, danke, dass du bei uns warst und danke, dass du uns auch mehr aufgeklärt hast über die Schattenseite von Kreta.
Gern geschehen. Danke für die Einladung.
Wie seht ihr das? Hat die Schattenseite Kretas jetzt Auswirkungen auf eure Urlaubsentscheidung? Oder habt ihr Feedback zur Folge? Dann lasst uns doch gerne ins Gespräch kommen. Schreibt uns gern auf den üblichen Kanälen oder gern auch per E-Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Das war unser Weltspiegel-Podcast. Wer stoppt die Blutrache auf der Urlaubsinsel Kreta? Aufgezeichnet haben wir am 14.07.2026. Jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Punkt.eu, der Europa-Podcast, schaut hinter den Politikvorhang Europas. Wer zieht die Fäden in der EU und wohin? Jede Woche frisch von unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem ARD-Studio Brüssel. Abonniert uns den Weltspiegel-Podcast gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Roman Maron und Nils Kopp. Mitgearbeitet haben Caroline Minnerich und Dennis Filimonov. Produziert hat Sigi Konert. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.